Hallo ihr Lieben, ich bin Tobi und ihr hört den Einschlafen-Podcast. Ja. Ich denke immer noch drüber nach, was ich sage am Anfang von so einer Episode. Ich will das irgendwie ist es mir ein Anliegen, dass es professionell klingt und möglichst auf Anhieb viele Informationen liefert. Und eigentlich wollte ich eben sagen, hallo ihr Lieben, ich bin Tobi und ihr hört den Einschlafen-Podcast Episode 79. Und eigentlich wollte ich auch noch mit einbauen, was ich euch eigentlich vorlese. Ist das eigentlich wichtig, wie man einen Podcast anfängt? Also klar, das Gitarren-Schramm, das lasse ich drin, weil das irgendwie jetzt auch für mich so einen Wiedererkennungsfaktor hat. Ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber ich finde es schön, dass es da ist. Also dass ich sage, ich bin Tobi, ist irgendwie Quatsch, weil das ist so ein bisschen so wie so ein amerikanischer Nachrichtensprecher. Hello, my name is Alan. Very important, and you're listening to ABC Radio, bla bla bla. Ja, das ist ja auch Quatsch, ne? Nein, also ich bin halt Tobi. Und ihr hört den Einschlafen-Podcast Episode 79. Ist es wichtig, dass ihr hört den Einschlafen-Podcast? Weil meistens weiß man sowieso, dass man den Einschlafen-Podcast angemacht hat, oder? Wenn man ihn dann hört. Der Tim Pritlove, der ja in relativ vielen Punkten mein Vorbild ist, was Podcasting angeht, der hat ja jetzt für seinen neuen Podcast, den Lautsprecher, beschlossen, dass er überhaupt kein Intro macht und stattdessen einfach anfängt zu reden. Und auch neuerdings keine Begrüßung mehr macht. Und jetzt hat er in der neuesten Episode zum Thema Mischpulte die Idee gehabt, dass man ja auch einfach den Podcast mit dem Wort und anfangen könnte. Und dann war da noch blablabla, so als ersten Satz. Fand er ganz lustig. Ich dagegen habe irgendwie vor einem halben Jahr gerade einen Song geschrieben, der und heißt und bei dem tatsächlich jede, insbesondere auch die erste Zeile, mit dem Wort und anfängt. Insofern scheinen unsere verrückten Köpfe gar nicht so weit auseinander zu liegen, Tim. Liebe Grüße an Tim, falls du hier mal reinhörst. Also, was ich denn heute vorlese, das knistert hier schon im Hintergrund. Das ist was ganz Besonderes. Und zwar hat unser Patenkind, die Ina, hat eine Geschichte geschrieben. Er hat sich selber ausgedacht und aufgeschrieben. Wie ich gehört habe, hat sie das in der Schule gemacht und zwar nicht ausschließlich in den Pausen. Schule ist ja manchmal ganz schön langweilig, ging mir auch so. Aber sich dann auf eine Geschichte zu konzentrieren, die man sich ausdenkt und die dann aufzuschreiben, da kriegt man dann ja so gar nichts mehr mit von dem, was im Unterricht eigentlich gerade passiert. Ich glaube nicht, dass ich das gut heißen kann, Ina. Also ich danke dir ganz herzlich für die Geschichte, die du geschrieben hast, aber die nächste dann bitte nicht im Unterricht, sondern vielleicht lieber zu Hause am Schreibtisch. Oder in der Pause. Oder abends im Bett, wenn du nicht einschlafen kannst. Statt PSP spielen. Ja, abends bis um 11 PSP spielen ist sowieso nicht so gut, Ina. Ich habe jetzt gerade das Buch über Schlafen gelesen und da steht drin, dass gerade Kinder besonders viel schlafen müssen, weil nur im Tiefschlaf, um genau zu sein, Wachstumshormone ausgeschüttet werden. Und du willst ja wachsen. Wachstumshormone beziehen sich allerdings dann tatsächlich nicht nur auf das körperliche Wachstum, sonst könnte man ja sagen, ach, ich bin für mein Alter ja groß genug, was ich auch sicherlich auf ihn dazu trifft, sondern es betrifft auch die Zellregeneration, also wenn man zum Beispiel krank ist oder wenn allgemein irgendwelche Organe, die Zellen erneuern sich ja auch irgendwie ständig. Für diesen Prozess der Regeneration des Körpers und nicht nur des Wachstums braucht man eben auch diese Wachstumshormone. Also schlaft mehr. Wieder eine große Freude, dass ich euch dabei helfen kann, einzuschlafen. Ich habe heute gerade wieder eine E-Mail bekommen. Feedback. Vielen Dank für das viele Feedback. Ich habe mittlerweile 56 Bewertungen im iTunes Store. Ich kriege das echt immer nicht so richtig mit, wenn ihr da was schreibt. Ich kriege da keine Benachrichtigungen Ich muss tatsächlich immer mal wieder in den iTunes Store auf den Einschlafen-Podcast gucken, um zu sehen, ob es da neues Feedback gibt. Und ich freue mich dann immer, wenn da was ist. Und ich ärgere mich immer, wenn ich dann hingucke und es ist nichts Neues. Also es ist irgendwie doof, dass iTunes mir dann nicht Bescheid sagen kann, wann es neues Feedback gibt und wann nicht. Also wenn hier ein iTunes-Produktmanager zuhört, dann bitte, bitte, bitte macht es doch so, dass der Autor eines Podcasts eine Benachrichtigung bekommt, wenn jemand eine neue Bewertung abgibt, zumindest so eine mit Text. Also wenn da jemand Sternchen verteilt für meinen Podcast, freue ich mich zwar auch, aber es ist natürlich nicht so aufregend, wie wenn jemand mir einen Text schreibt. Und da habe ich letztens auch einen ganz netten Text bekommen, und zwar hat jemand für eine längere Autofahrt nach einem Podcast gesucht und dann den Einschlafen-Podcast gefunden und schrieb dann im nächsten Absatz, dass sie hervorragend dabei einschläft. Ich hoffe jetzt inständig, dass diese Person nicht selber am Steuer sitzt und dann dabei einschläft, sondern das vielleicht irgendwie auf der Rückbank oder auf dem Beifahrersitz, und da kann man ja ruhig schlafen, wobei das natürlich auch doof ist für den Fahrer, wenn da jemand schnarcht, dann wird der Fahrer nämlich auch müde. Oder dass der Podcast vielleicht auch gar nicht im Auto jetzt genossen wird, sondern dass für die lange Autofahrt eine andere Beschallung gewählt worden ist. Und ja, dass der Podcast, der Einschlafen-Podcast, da gehört wird, wo ich das vermute, und zwar im Bett oder auf der Couch, wo man eben gerade schlafen möchte. Genau. Also, vielleicht sollte ich den Podcast nochmal ergänzen um den Subtitel Not Safe for Car, Not Safe for Driving. Weil es gibt ja den Not Safe for Work Podcast von Tim Pritlove, den ich übrigens heute mal wieder gehört habe. Die Episoden sind furchtbar lang. Also 3 Stunden Gelaber von zwei Typen, die zwar interessante Themen haben und auch durchaus sympathisch sind. Aber 3 Stunden ist schon ein ganz schönes Invest. Irgendwie so viel Zeit habe ich eigentlich nicht, dass ich ganze Episoden hören kann. Ich höre immer nur Teile und scroll dann mal vor oder weiß auch nicht. Also, das ist mir zu viel Content. Dann lieber ein bisschen komprimierter und auch weniger Gelaber. Wobei ich kriege ja auch immer das Feedback, dass das Gelaber am Anfang, was ich hier gerade jetzt erzähle zum Beispiel, auch immer ganz nett ist und dass man dabei auch sehr gut einschlafen kann. Zum Beispiel habe ich heute eine E-Mail gekriegt, das wollte ich eben schon erzählen, von einer Ärztin, die auf einer Intensivstation arbeitet. Und wegen diesem ganzen Gepiekse, Piepse und den Geräuschen dort und auch wegen der heftigen Arbeit wahrscheinlich dann nicht so gut einschlafen konnte. Und mit dem Einschlafen-Podcast gelingt ihr das sehr gut, innerhalb von 8 Minuten. Das ist ein klasse Wert. Dann weiß ich, wie lange meine Episoden sein müssen. Nein, es freut mich einfach, das zu lesen, dass es euch das gefällt und dass ihr das gerne hört zum Einschlafen. Und ja, bitte mehr davon. Also wenn ihr Feedback für mich habt, gerne per E-Mail an tobi@einschlafen-podcast.de oder im Blog. Genau, da gab es auch wieder neue Kommentare. Vielen Dank dafür. Oder auf Facebook, facebook.com/einschlafenpodcast. Ja, und auf Twitter bin ich auch mit @schlafein vertreten. Aber ja, doch, da kam auch schon was, genau. Das ist mehr so mein Netzwerk, was ich da beschalle. Ja, Leute, die ich schon kenne. Genau. Ja, so, was wollte ich noch erzählen? Ich war heute mit meinem Team gemeinsam essen. Wir machen mittwochs immer einen Teamlunch. Und ich habe heute vorgeschlagen, dass wir zum Tibrés gehen. Das ist ein bretonisches Restaurant, was ich euch auch gerne ans Herz legen möchte. Heute also mal keine Wein- oder Whisky-Empfehlung, sondern eine Restaurant-Empfehlung. Und zwar ist das in der Deichstraße, weiß die Hausnummer gar nicht, Deichstraße in Hamburg, da also dicht bei der Speicherstadt, so eine kleine Fußgängerzone, wo auch irgendwie zum alten Lotsenhaus oder nee, wie heißt das da, so althamburgische Kramsgeschichten, es dann so Lapskaus gibt und so. Oder gibt auch irgendwas, wo es moderneres Essen gibt, habe ich heute gehört. Da war ich aber noch nie drin. Wo ich aber schon öfter drin war und wo ich gerne reingehe, das ist Tibrés, ein bretonisches Restaurant, eine Creperie. Das sieht man zuerst gar nicht, dass das ein Restaurant ist, weil es von außen aussieht wie ein Klamottenladen. Und das ist auch ein Klamottenladen, zumindest der vordere Teil. Da gibt es so bretonische, blau-weiß gestreifte Pullis, die Großmütter für viel zu viel Geld für ihre Enkelkinder kaufen. Das ist zumindest mein Eindruck. Ich sehe da immer nur alte Frauen, die kleine Kindersachen kaufen. Es ist ziemlich teuer da. Und ja, das ist so Ach, mein Enkel würde so süß da drin aussehen. Meine Mutter ist auch so eine. Also meine Kinder kriegen von meiner Mutter auch immer ganz tolle Klamotten geschenkt. Normaler Mensch geht da, glaube ich, nicht rein und kauft für sich selber so einen blau-weiß geringelten Pulli. Ja, zumindest hinter diesem Laden, wo es teure blau-weiß geringelte Pullis gibt, ist halt eine Creperie und da gibt es etwas, was ich sonst noch nirgendwo gesehen habe in Hamburg, und zwar Galette. Das sind Buchweizen-Crepe, also herzhaft. Ein Buchweizenteig, ganz dünn, als auf einem so einem Crepe-Bräter gebacken. Und mit Käse, eigentlich immer mit Käse, sodass der so ein bisschen verläuft. Und dann ist der belegt mit verschiedensten Sachen. Heute gab es Ziegenkäse und Merguez, diese Lammwürstchen in Tomatensauce auf diesem Galette. Und irgendwie ist es egal, was man isst. Das ist alles ganz hervorragend lecker. Mein Lieblingsgalette ist der Poulet Moutarde mit Hähnchenbrust in Dijon-Senfsoße und Salat auf einem Galette. Das ist ein Geschmackserlebnis. Wunderbar ist das. Kann ich nur ans Herz legen. Die Galette von der Karte sind leider recht teuer. Also so ein Poulet Moutarde kostet 8,80 €. Aber es gibt einen Mittagstisch, den Plat du Jour. Ich kann leider gar kein Französisch. Aber so ungefähr muss es wohl klingen. Für 8,20 €, wo ein Galette des Tages, das war eben heute der mit Ziegenkäse und Merguez und Tomatensauce, und ein Nachtischcrepe. Da gab es heute Crepe mit Pfirsich- und Waldbeerensoße. Und ein kleines Tässchen, 0,1 Liter oder so, Cidre oder Apfelschorle. Das ist ein fairer Preis eigentlich für einen Mittagstisch, wenn man so ein Menü bekommt. Und das in der Qualität, weil es wirklich tolle Qualität ist, super lecker, interessant, sowas mal zu essen. Und eben auch mal was Besonderes, genau. Geht ins Tibrez, heißt das. Tibreizh. Schreibt man das. Den Link stelle ich auch gerne ins Einschlafen-podcast.de Blog-System. Genau. Ja, und was ich darüber eigentlich noch erzählen wollte, ist nicht nur, dass es da ganz lecker ist, sondern dass ich mich zum ersten Mal länger mit unserem neuen Mitarbeiter Hass unterhalten habe. Der heißt Hass, kommt aus England und hat aber lange Zeit in Schweden, 15 Jahre lang in Schweden gelebt, auch eine Schwedin geheiratet. Und das ist ein super netter Kerl. Und hat halt so ein bisschen so erzählt von irgendwie, ne, also wir gehen gemeinsam dahin, das ist ein bisschen Strecke. Und zum Beispiel hat er erzählt, ich finde es erstaunlich, dass hier in Deutschland alle Leute bei roten Ampeln stehen bleiben. Das ist natürlich nicht immer der Fall. Es gehen ja auch Leute mal bei Rot über die Ampel. Aber bei uns war das halt so, dass wir immer stehen bleiben. Und er fand das gut, weil das, also Hamburg macht auf ihn einen extrem entspannten Eindruck. Kann natürlich jetzt auch im Sommer liegen. Wobei Sommer ist das, ja, es ist warm genug ist es draußen für Sommer, aber neblig und grau war es heute irgendwie. Nee, aber er meinte halt in Schweden, also gerade in Stockholm, da gehen halt alle immer über die Straße, egal welche Farbe auf irgendeiner Ampel ist. Und wenn man das nicht macht, dann wird man auch komisch angeguckt. Und die Leute, wenn eine U-Bahn anhält, dann springen alle sofort rein, egal ob gerade jemand aussteigen will oder nicht. Und das ist alles sehr stressig. Und wenn jemand auf der Rolltreppe zu langsam ist oder gar stehen bleibt, dann machen sich alle irgendwie lautstark bemerkbar, dass das ja wohl so nicht geht. Und das ist alles in Hamburg tatsächlich nicht so unbedingt so der Fall. Also ich habe das zwar durchaus schon mal gemerkt, dass wenn jemand sich nicht an dieses ungeschriebene Gesetz auf Rolltreppen links gehen, rechts stehen hält, dass dann, also wenn jemand links und rechts steht, so nebeneinander, weil es halt vielleicht Touristen sind oder Leute, die nicht so häufig irgendwie auf Rolltreppen stehen, dass dann schon durchaus mal gesagt wird, kann ich bitte mal durch, und dann machen die Platz. Oder kommt schon mal vor, aber es ist nie irgendwie besonders stressig deswegen. Kommt immer mal vor, aber nicht wirklich. Ja, stimmt. Es ist ja schon einigermaßen entspannt in Hamburg. Andererseits habe ich immer das Gefühl, also wenn ich zum Beispiel aus einer S-Bahn, wenn man aus der S3 aussteigen will am Hauptbahnhof, dann stehen da immer 700 Leute, die auch gerade einsteigen wollen. Die drängeln sich dann zwar noch nicht rein, weil sie wissen, sie müssen erstmal warten, bis alle ausgestiegen sind, bleiben aber direkt vor der Tür stehen, weil sie dann auch gar nicht weg können, weil dann eine Riesentraube von Menschen ist. Und ja, das nervt halt schon manchmal, wenn man da nicht aussteigen kann. Aber Im Vergleich zu anderen Städten, wo das irgendwie, wo man gar nicht rauskommt, weil die Leute dann reinströmen, ist es ja vielleicht besser. Und mir hat das gefallen, dass Hass mir das erzählt hat, weil mir das so ein bisschen den Fokus aufgegeben hat. Dass in anderen Städten ist es viel unentspannter als in Hamburg und ich muss mich gar nicht darüber ärgern, dass einige Leute vielleicht unentspannter sind, als ich es gerne hätte. Was ich übrigens überhaupt nicht mag, sind Leute, die meinen, sie wüssten, wie es richtig ist, oder sie wissen vielleicht sogar, wie es richtig ist, und sich daraus dann irgendwie das Recht ableiten, jemanden zu bestrafen, der es etwas falsch macht. Zum Beispiel, wenn man mit einem Fahrrad irgendwo längs fährt, wo man eigentlich auf dem Fahrradweg sein müsste, man ist auf der Fahrbahn für die Autos, dann irgendwie im Abstand von 5 Zentimetern an einem vorbei, rast hupend, in dem Wissen, ja, du bist hier falsch, also kann ich dich bestrafen, indem ich ja, dich in eine gefährliche Situation bringe, weil ich bin dann ja nicht schuld. Sowas zum Beispiel kann ich überhaupt nicht ab. Oder irgendwie angeschubst werden, weil man irgendwie gerade geträumt hat oder so. Das ist so eine Art von Selbstjustiz, die in Deutschland recht weit verbreitet ist. Habe ich immer mal wieder den Eindruck und das nervt mich total. Bin zum Beispiel, oder auch wenn das nicht mal richtig ist. Also es gibt viele Einbahnstraßen, wo man mit dem Fahrrad entgegengesetzt der Fahrtrichtung fahren darf. Steht dann meistens sogar extra in den Schildern dran. Aber Autofahrer wissen das möglicherweise nicht. Und das ist mir schon mehrfach passiert, dass dann das Auto, was mir entgegenkam, und wir waren eigentlich beide im Recht, extrem dicht an mich rangefahren ist und irgendwie ja, mich quasi wegdrängeln wollte, weil ich bin da ja falsch und was fällt mir denn ein und so. Und das ist irgendwie so, muss denn das sein? Also ja, selbst wenn ich im Unrecht wäre und das hätte nicht tun dürfen, dann muss doch nicht, muss derjenige mich doch nicht dafür bestrafen. Also das ist doch irgendwie, kann ja gerne mich anzeigen oder so, wenn es ihm danach ist, dann kann irgendwie das Gericht mich dafür bestrafen, aber doch nicht er. Also das ist irgendwie, ich weiß nicht, das nervt mich total, wenn ich sowas erlebe und riecht mich danach auf. Und das finde ich, ich finde solche Leute einfach extrem unentspannt, die irgendwie meinen, sie sind im Recht und dann irgendwie alle anderen bestrafen müssen, weil sie es dann halt besser wissen, wie es denn richtig wäre. Und das, oh, entspannt euch doch mal. So muss das nicht sein. Genau, eigentlich wollte ich das gar nicht erzählen, aber es irgendwie brannte es mir auf der Seele. Genau wie letztes Mal mit den Panzern. Das ist eigentlich kein Thema, was beim Einschlafen hilft wahrscheinlich, weil irgendwie mich fühlt das auf. Ja, nicht wirklich, aber es ist ja kein entspannendes Thema, sondern etwas, was jemand auch bewegen kann. Und das hilft ja nicht beim Einschlafen. Also kommt jetzt was Entspanntes. Leider ist die Geschichte nicht besonders lang. Hat Ina sich auch für entschuldigt? Aber dafür habe ich jetzt ein bisschen mehr Quatsch erzählt. Ich hoffe, ihr seid mittlerweile alle längst eingeschlafen. Wenn nicht, dann hört ihr jetzt die Geschichte von Coco. Coco, das Kaninchen. Und diese Geschichte heißt, das ist übrigens lustig, ich hatte mal ein Projekt in meiner ehemaligen Firma Comedia und das hieß auch Coco. Comedia Communications oder Comedia.com. Also die Coco war die Abkürzung für all diese möglichen Sinn aus für das Blog-System, was wir gebaut haben. Blog.comedia.com. Ich weiß gar nicht, ob das noch online ist, seit ich da nicht mehr bin. Ist auch keiner mehr da, der sich irgendwie drum kümmert. Und ja, aber es war ein ganz erfolgreiches Projekt eigentlich. Es hat großen Spaß gemacht, das zu entwickeln. Und ich war halt bei Comedia, war ich so der Coco-Man. Und jetzt schreibt Ina eine Geschichte von Coco. Ja, es gibt auch eine Band, die heißt I Blame Coco, glaube ich. Und wenn es von dieser Band Postkarten gibt, dann so Werbepostkarten für die neue Platte von denen, dann kriege ich die immer zugeschickt, weil ich der Coco-Man bin. Also Coco das Kaninchen. Und diese Geschichte heißt Die Wette des Fuchses. Genau. Das lese ich euch jetzt vor. Es sind leider nur zwei DIN-A4 Seiten. Aber ich hoffe, ihr schlaft dabei gut ein. Also, Augen zu und zugehört. Coco das Kaninchen. Die Wette des Fuchses. Unter einem Baum saß ein Fuchs. Seine Sonnenbrille spiegelte die Sonne wieder und auf einmal plumpste ein Hase aus dem Baum. Der Fuchs stand auf und ging zu dem Hasen. Er fragte: Oh, kleines Häschen, was suchst du denn auf einem Baum? Das Kaninchen antwortete frech: Ich bin ein Kaninchen, du dämliches Fellknäuel, und ich will fliegen. Du kannst nicht fliegen, du bist ein Hase. Koko unterbrach ihn. Ein Kaninchen, du Dödel. Der Fuchs verzog sein Gesicht und knurrte. Wenn du es schaffst zu fliegen, lasse ich dich in Ruhe. Koko überlegte kurz und antwortete, ja, wenn dir das hilft. Sofort kletterte Koko den Baum wieder hinauf und verschwand in den Blättern. Der Fuchs schüttelte den Kopf und ging davon. Sogleich sprang Koko aus dem Baum und hüpfte auf der Wiese herum. Er ging von Baum, zum Kuckuck, zum Rotkehlchen, zum Specht, zur Blaumeise und zur Amsel. Doch alle lachten ihn aus, als er fragte, könnt ihr mir das Fliegen beibringen? Er flog immer im hohen Bogen hinaus. Er saß in einer Höhle und schluchzte. Ich habe keine Federn, so kann ich nicht fliegen. Da hörte Koko ein Flattern und aus der Dunkelheit tauchte eine kleine Fledermaus auf und setzte sich vor Koko. Koko schaute sie an und in seinem Auge glänzte Unsicherheit. Er fragte, aber wie machst du das? Die Fledermaus schaute fragend auf und lispelt, was, wieso, was kann ich machen? In ihren Augen spiegelte sich Kokos Verwirrung. Ja, warum kannst du ohne Federn fliegen? Fragte er. Sie antwortete, das ist doch ganz leicht. Du musst einfach nur mit deinen Ohren wackeln, auf und ab und auf und ab. Als Koko seine Ohren nach oben und nach unten bewegte, berührte er langsam nicht mehr den Boden und flog hin und her, auch wenn es nicht schnell war. Er jubelte, juhu! Die Fledermaus sagte, hab ich gern gemacht und verschwand im felsigen Loch. Langsam schwebte Koko zum Ausgang. Als er das Licht sah, drehte er sich um und rief Dankeschön. Er flog immer höher und höher. Da sah er die Sonnenbrille und das rote Fell. Er flog langsam auf den Fuchs zu und rief von oben, Hallo, du rotes kleines Wesen. Der Fuchs drehte verwirrt den Kopf hin und her. Koko landete im Baum und winkte. Der Fuchs sagte, Ach, dieses dumme Fellknäuel denkt wirklich, dass es fliegen kann. Koko sprang hinunter und schrie, Ich fliege! Der Fuchs sah erstaunt auf, als Koko auf den Boden zuraste, doch dann blieb Koko in der Luft stehen und flog in einem Kreis nach unten. Der Fuchs gab zu, das kann nicht sein. So nahm er sein Versprechen echt und hechtete vor Koko weg. Er hatte Angst vor Zauberkräften und auch vor Häschen nun. War die erste Geschichte aus einer langen Reihe von Koko dem Kaninchen. Die Wette des Fuchses. Ich hoffe, Ina schreibt mir noch mehr Geschichten. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Mir gefällt die Geschichte sehr gut. Allein schon, weil das Kaninchen Koko heißt. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Schlaft recht schön und bis zum nächsten Mal.